Ja, Vater, wir wollen wieder uns versammeln unter deinem Wort, unter deiner Botschaft, wollen hören von Geschwistern, die diese Botschaft weitertragen, wollen uns das zum Zeugnis nehmen, auch zum Vorbild, wollen darauf sehen, dass wir doch auch unsere Rolle, unseren Dienst im vollen Sinne des Wortes ausfüllen können. Danke, dass du uns leitest, dass du uns führst, dass dein Geist uns an der Hand hat und dass wir mit dir diesen Weg gehen dürfen und im tiefen Glauben und der tiefen Überzeugung wissen, dass wir auf das zweite Kommen des Messias zugehen und dass dein Heil das Ziel ist. Gepriesen sei dein Name. Amen.
Ja, wir möchten gemeinsam ein wenig über Israel reden, Gottes Heilsplan mit Israel, die Art und Weise, wie Gott an Israel wirkt. Und ich möchte mit einem Zitat anfangen und vorher eine Frage an euch. Wer von euch war schon mal in Israel? Ich bin fast unter Heilige da, ja. Und ich nehme an, wenn ihr in Israel schon mal wart, vielleicht 1, 2, 3, 4 Mal, fast jedes Mal wart ihr auch am Toten Meer. Und beim Toten Meer gibt es einen Ort, der muss man besuchen, der Hügel Masada. Ja, Masada hat ja eine Geschichte, keine einfache Geschichte. Und Masada hat zwei Arten von Symbolen. Der eine Symbol ist der Untergang des Volkes, des Staat, Land Israel, damals 70 bis 73 nach Christus. Es war ja ein Aufstand. Die Juden ab 67, ein Aufstand gegen den Römer, schlussendlich wird Jerusalem zerstört und die letzte Festung, wo noch nicht eingenommen war, war die Festung Masada. Und da waren ungefähr 1000 Männer, Frauen und Kinder. Die konnten sich da lang verschanzen. Es ist unglaublich, welche Mühe die Römer sich genommen haben, um diesen letzten Aufstand ein Ende zu setzen. Sie bauten über Jahre eine Rampe hoch zum Berg. Und da kam der Tag, wo man nach Masada reinkam und die wussten da oben, unsere Tage sind gezählt. Und es ist der General da oben oder der Offizier, der Verantwortliche, Eliezer hieß er. Er sagt Folgendes, und das hat Josephus Flavius dann später in seiner Geschichte aufgeschrieben, sagte Folgendes: Da nun offenbar ist, dass Gott sein Volk verlassen hat und nun mit den Römern ist, dürfen wir nicht länger hoffen. Wir, die letzten Freien Israels, wollen lieber freiwillig sterben, als in ihre Hände zu fallen. Und dann geschieht dieser gemeinsame Selbstmord, wo sie sich gegenseitig umbrachten. Und keine, außer eine Frau und zwei Kinder, überlebten es. Und das war tatsächlich so, wie Eliezer gesagt hat, Gott hat uns verlassen. Und diese Frage, oder diese, was Eliezer da sagte, war eine Frage, welche wir auch im Alten Testament schon sehen, in Klagelieder. Klagelieder, ich denke, ihr habt es alle schon mal gelesen. Ist hart zu lesen. Aber ihr müsst verstehen, Geschwister, diese Geschichte wiederholt sich zweimal. Und in gewisser Hinsicht, das werden wir noch anhand von Zacharia sehen, wird es sich wiederholen. Klagelieder klagt über Zerstörung Jerusalems, über den Tempel. Und alles, was wir im Klagelieder lesen, lesen wir nochmal in der Schrift Josephus Flavius. Jesus prophezeit es voraus. Josephus Flavius bestätigt, genau dies geschah auch 70 nach Christus. Wo der Tempel zerstört wurde, der zweite Tempel. Beide Tempel am gleichen Tag, der 9. Tag vom Monat Av, wurde der Tempel zerstört. Und das war regelrecht grausam, was in Jerusalem geschah. Bürgerkrieg, Hungersnot und dann noch, wo die Römer hineinkamen. Aber genau das Gleiche unter den Babyloniern. Und der Klagelieder-Schreiber, er fragt dann im letzten Kapitel, Kapitel 5, Folgendes. Klagelieder 5, Vers 19, sagt er folgendes: Du, o Herr, thronst in Ewigkeit. Dein Thron besteht von Geschlecht zu Geschlecht. Warum willst du uns für immer vergessen? Uns verlassen alle Tage? Also auch er stellt genau diese Frage wie Eliezer. Und wir wissen, Gott antwortet. Sie kehren damals zurück aus der babylonischen Gefangenschaft. Sie kehren in dem Land zurück, wo Gott Abraham, Isaac und Jakob verheißen hat. Der Tempel wird wieder aufgebaut. Und das Gleiche nochmal, 70 nach Christus. Aber er geht weiter. Wir schreiben das Klagelieder, wahrscheinlich Jeremia. Und er sagt, Vers 21 lesen wir: Bringe uns zu dir zurück, o Herr, so werden wir umkehren. Lass unsere Tage wieder werden wie früher. Oder hast du uns gänzlich verworfen? Bist du allzu sehr über uns erzürnt? Eine gerechte Frage. Es war der Zorn Gottes. Es war Gottes Reden. Es war dies, was Gott voraussagte, wird über Jerusalem kommen, weil sie untreu waren. Das gleiche auch 70 nach Christus. Aber hat Gott sein Volk verlassen? Für das Schreiben des Klagelieds war es klar, nein. Aber wir sehen tief in sein Herz hinein. Diese Schmerzen über dies, was über Jerusalem kam. Aber erst Vers 21 ist so markant. Gott, handle. Bringe uns zu dir zurück. Es braucht ein Handel Gottes. Wir alle, die wir da sitzen, die wir Kinder Gottes sind, sind wir uns eins. Wir sind nicht Kinder Gottes aus eigener Kraft. Gottes Gnade ist es. Gottes Handel ist es. Es war die Liebe des Vaters, der seinen Sohn gab. Und dass wir heute mit Zuversicht sagen können, wir werden einmal ewig bei ihm sein, ist ein Geschenk Gottes. Ein Handel Gottes. Und genau dies gilt aber auch Israel. Und ich habe gesagt, der Hügel Masada, bei der Staatsgründung Israel hat man angefangen, die verschiedenen Städte auszugraben. Und auch da oben auf diesem Berg, ja, in dieser Hitze, hat man ausgegrabt. Meistens morgens und abends natürlich. Und siehe da, dieser Ort, wo symbolisierte, Israel ist untergegangen. Dieser Ort, wo man fragt, hat Israel noch eine Zukunft vor Gott? Findet man etwas Faszinierendes. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wo ihr da oben im Masada wart. Aber dann auf der westlichen Seite gibt es eine Synagoge. Und da hat man etwas gefunden. Man hat da alttestamentliche Schriftstücke gefunden. Und wisst ihr, welche Schriftstücke? Und da sehe ich Gottes souveräne Handel. Wie Gott handelt und wie Gott zu Israel redet und zu den Nationen redet und auch zu uns als Gemeinde. Weil diese Frage, hat Gott Israel verlassen, ist auch eine Frage, die uns gilt. Viele Christen würden sagen, ja, Gott hat Israel verlassen. Israel hat keinen Platz mehr vor Gott. Die sogenannte Ersatztheologie. Und der wird immer stärker in unsere Kreise wieder. Ich bin viel unterwegs und es ist traurig zu sehen, was unter uns Christen so geschieht. Weg von diesem klaren Verständnis. Aber lass uns sehen, was hat uns Gott hinterlassen dort im Masada? Welche Schriftstücke waren es? Vielleicht einige wissen es. Aber es war von Hesekiel 36 bis 38. Und dies ist faszinierend. Ist faszinierend. Gestern Abend hat Daniel Jauf mehrmals Hesekiel 36 zitiert. Ich werde das nicht nochmal machen. Aber Hesekiel 37, und wenn ihr eine Bibel dabei habt, öffnet es gerne. Hesekiel 37. Da sehen wir die Verse 1 bis 14, welche da oben gefunden wurden. Und ich lese einzelne Verse. Da geht es ja um die Wiederherstellung Israels. Da geht es um das Gesicht von den toten Gebeinen. Und da lesen wir Vers 2. Und er führte mich ringsum an ihnen vorüber. Und siehe, es waren sehr viele auf der Ebene. Und siehe, sie waren sehr dürr. also die Gebeine. Da sprach er zu mir: Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete: O Herr, Herr, du weißt es. Diese Gebeine, wer sind es? Das Volk Israel. Und siehe, er spricht sehr dürr. Ich lese Vers 7 dazu. Da weissagte ich, wie mir befohlen war. Und als ich weissagte, entstand ein Geräusch. Und siehe, eine Erschütterung. Und die Gebeine rückten zusammen, ein Knochen zum anderen. Vers 11. Und er sprach zu mir: Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sprechen, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen: So spricht Gott, der Herr. Siehe, ich will eure Gräber öffnen und euch, mein Volk, aus euren Gräben herausbringen und ich will euch wieder in das Land Israel bringen. Da geht es nicht um die tote Auferstehung. Da geht es um ein Volk, welches seine Identität verloren hat. Ein Volk, der zerstreut war unter alle Nationen. Ein Volk, der seine Identität verloren hat. Nein, sie waren immer jüdisch. Aber vieles ist ihnen verloren gegangen. Sprache, Land. Und dann kommt es. 19. 20. Jahrhundert. Die Juden kehren zurück. Interessant, da steht, nochmal Vers 7, da weissagte ich, wie befohlen war, und ich, als ich weissagte, entstand ein Geräusch und siehe, eine Erschütterung. Also durch ein außergewöhnliches Ereignis wird dies geschehen, dass die Juden zurückkehren in dem Land, der Gott Abraham, Isaac und Jakob verheißen hat, als ewiger Besitz. Und so genau dies geschieht. Wir haben den Ersten Weltkrieg. Wir haben den Anfang der zionistischen Gedankengut. Wir haben ein Umdenken unter Christen, die auf einmal verstehen, die Juden haben sehr wohl noch eine Zukunft vor Gott. Das haben wir im ersten Vortrag heute gesehen. Ein Umdenken, weg vom Ersatztheologie. Und da kehren die Juden langsam zurück. Sie kehren zurück. Und man kann wirklich sagen, durch den Asche des Holocaust wurde schlussendlich der Staat Israel gegründet. Und die Juden kehrten zurück von überall. Beim 14. Mai 1948, beim Staatsgründung Israel, da sah es noch nicht alles so selbstverständlich aus. Israel befindet sich seit 77 Jahren in einem Überlebenskampf. Schon von Anfang an, beim Staatsgründung, war Israel allein da. Die Nationen, die stimmten für die Staatsgründung Israel, aber sie waren nicht da, als Nationen Israel zu schützen und zu helfen. Damals berichteten viele europäische Zeitungen, einen Tag nach der Staatsgründung, jetzt werden die Juden ihre zweite Holocaust erleben. Also man rechnete damit, dass dieser neu gegründete Staat Israel vernichtet wird durch die arabischen Mächte rundherum. Und wo waren die Briten? Wo waren die sogenannten Alliierten? Wo waren die Amerikaner und viele andere? Keine war wirklich da als Nation. Ja, es gab eine Nation, die ein wenig anders war. Das waren die Tschechen. Die Tschechei unterstützte Israel tatsächlich aktiv. Interessant, ja. Aber sonst, aktiv waren sie nicht dabei. Ja, es gab immer die, wo geholfen haben. Aus den Nationen. Aber wie durch ein Wunder gewinnen sie den Unabhängigkeitskrieg. Später den Sechstagekrieg. Und ihr müsst verstehen, viele denken, vom Anfang an waren die USA hinter Israel. Das stimmt gar nicht. Solange es ihre Interesse diente, waren sie nicht hinter Israel. Und wo es ihre Interesse diente, siehe der Kalte Krieg, da waren sie hinter Israel. Ja, die sind der beste Verbündete Israels heute. Aber auch dies, wie lang noch? Das wissen wir gar nicht. Wir haben gesehen, unter der Regierung von Biden, da war ein anderer Geist da. Unter Trump hat sich vieles geändert wieder. Aber beim Trump wissen wir nicht, was morgen kommt. Ja, es ist alles voller Überraschungen. Ja. Genauso das gilt auch für, dies gilt auch für Israel. Also Israel kämpft um sein Überleben. Da kommt der Sechstagekrieg. Jerusalem wieder vereint, wie durch ein Wunder. Der Yom Kippur-Krieg. Der Yom Kippur-Krieg hätte das Ende Israels sein sollen. Aber Gott ist ständig am Wirken. So kommen die verschiedenen anderen Kriege bis hin zu diesem Ereignis seit 2 Jahren. Aber 7. Oktober hat uns wieder gezeigt, wie verletzlich Israel ist. Wie verletzlich. Kein Land auf Erde hat diese Art Herausforderungen wie das Land und Volk Israel. Kein Land auf Erde. Rundherum. Schlussendlich feindselige Völker, Länder. Und dann der Feind im eigenen Land. Über 2 Millionen Einwohner Israels sind ja Moslems. Da hat man den Konflikt in Gaza, in Judäa und Samaria. Und das sind große Herausforderungen. Und dann der Feind, der schon mächtig am Wirken war in Vergangenheit, Iran, der jetzt tatsächlich in diesen 12-tägigen Krieg als Macht definitiv geschlagen wurde. Aber in all dem, Geschwister, müssen wir eins vor Auge haben. Es ist Gott. Ich kann mich erinnern, in meiner Schulzeit, wir waren ja eine normale jüdische, säkuläre Schule, und das war in der Oberstufe, und da kam ein ehemaliger, hochrangiger Offizier, der damals im Yom Kippur-Krieg auf dem Golan kämpfte. Das war ja eine der größten Panzerschlachten. Und er sagte uns, und er war ganz säkulär, er sagte uns, das war komisch, weil die syrischen Panzer kamen und wir waren massiv weniger. Es waren bis 1100 syrische Panzer. Am Anfang waren es 60, nachher 300 israelische Panzer. Und er hat gesagt, das war komisch, weil ich habe einen Panzer geschossen und ich habe 2 getroffen. Und er sagte, das war nicht ich. Das war, als hätte jemand von oben für uns gekämpft. Das waren seine Worte. Wenn das jemand gesagt hätte, der sowieso fromm ist, hätte ich das ein bisschen anders angenommen. Aber es sagte jemand, der mit Gott eigentlich nichts zu tun hat. Eigentlich. Und auch er erlebte, wie Gott mächtig ist. Also wir sehen, Gott schützt sein Volk. 7. Oktober hat nochmal gezeigt, wie verletzlich Israel ist. Und wie schnell in dieser Zeit Terror herrschen kann. Wenn an diesem einen Tag Hisbollah Israel auch angegriffen hätte, wenn Judäa Samaria massive Auseinandersetzungen wäre und parallel noch aus Jordanien Terroristen kämen und vielleicht noch aus Ägypten, dann wäre es der Untergang des Staates Israels. Ein guter messianischer Freund aus unserer Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, der ist Pilot in der israelischen Armee, er sagte mir, das war unglaublich, dieser 7. Oktober. Wir waren wie blind. Wir wussten gar nicht, was wir machen müssen. Ja. Und trotzdem hat Gott gewirkt. Es war auch ein Reden zum Volk und Land Israel. Weil all dies hat ein schlussendliches Ziel. Israel braucht Jesus. Und Geschwister, das muss uns vor Auge sein. Der Bruder Aaron hat das ja so schön gesagt, welche Aufgabe auch wir haben mit dieser einzige frohe, rettende Botschaft an Israel. Lass uns dazu öffnen, das Buch Sacharja. Das Buch Sacharja redet ja über Israel. Zukunft, Vergangenheit aus unserer Sicht und Gegenwart. Das Buch Sacharja ist ein faszinierendes Buch. Der meistzitierte alttestamentliche Buch im Neuen Testament ist das Buch Jesaja. Das soll uns gar nicht überraschen, weil kein Buch ist so messianisch wie Jesaja. Wir kommen noch dazu. Aber kein Buch ist so kompakt messianisch wie Sacharja. Es ist durch und durch messianisch. In kein Buch des Alten Testaments kommt der Messias so oft vor wie in Buch Sacharja. Ich möchte uns ganz kurz, es sind 19 Punkte, aber das geht ganz schnell, uns zeigen, Christus im Buch Sacharja, ganz schnell, ja. Er ist der Mann auf dem roten Ross, Kapitel 1, Vers 8. Er ist der Mann mit dem Messschnur, Kapitel 2, Vers 5. Und dieser Mann kündigt Israel Christus als den Kommenden an, der in Israel Mitte wohnen wird. Er ist der Knecht des Herrn, Kapitel 3, Vers 8. Er ist der Spross, Kapitel 3, Vers 8. Kapitel 6, Vers 12. Er wird auch genannt ein Mann, ein Mensch. Er ist der Stein mit den sieben Augen, Kapitel 3, Vers 9. Er ist der Schlussstein von Kapitel 4, Vers 7. Er ist der Priester und König, Kapitel 6, Vers 13. Er ist der sanftmütige König, der auf eine Esel in Jerusalem eintritt, Palmsonntag, Kapitel 9. Er ist der Friedefürst, auch Kapitel 9, Vers 10. Er ist der universale Herrscher, Kapitel 9, Vers 10, Kapitel 14, Vers 9. Er ist der große Hirte, Kapitel 10, Vers 3. Er ist der Eckstein und Zeltpflock von Kapitel 10, Vers 4. Er ist der um 30 Silberlinge Verkaufte von Kapitel 11. Er ist der Durchbohrte von Kapitel 12, Vers 10. Er ist Kapitel 13, Vers 1 der Quell, der von aller Sünde rein wäscht. Er ist der von Gott geschlagene Hirte, Kapitel 13, Vers 7. Er ist der Gefährte Jahwes, auch Kapitel 13, Vers 7. Er ist der Kriegsmann von Kapitel 14, Vers 3. Er ist in Kapitel 14, 9 und Vers 17 der von allen Völkern angebetete König. Also wir sehen, wie messianisch das Buch Sacharja ist. Durch und durch. Da geht es aus unserer Sicht um erfüllte Prophetie. Das erste Kommen, Gegenwart heute und das zukünftige, welche noch kommen muss. Für Israel und für die Nationen ins tausendjährige Reich hinein. Und das ist wichtig, damit sich dies erfüllt, muss ich etwas Wichtiges erfüllen. Das Volk Israel zurück im Land Israel. Und mit Recht haben die Christen damals weltweit, 14. Mai 1948, kam dieser Ruf, der Herr kommt bald. Mit Recht. Weil da erfüllte sich etwas, was alle Generationen vor uns nicht erlebt haben. Auf diese Art und Weise, wie sich Gottes Wort erfüllt. Wir öffnen Sacharja 2 und da haben wir einen sehr bekannten Vers. Lese Vers 12 bis Vers 17. Sacharja 2, 12 bis 17. Denn so spricht der Herrscher, nachdem die Herrlichkeit erschienen ist, hat er mich zu den Heidenvölkern gesandt, die euch geplündert haben. Denn wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Denn siehe, ich schwinge meine Hand gegen sie, dass sie denen zu Beute werden sollen, die ihnen gedient haben. So werdet ihr erfahren, dass der Herr der Herrscher an mich gesandt hat. Jubel und freue dich, du Tochter Zion. Denn siehe, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht der Herr. An jenem Tag werden sich viele Heidenvölker dem Herrn anschließen. Und sie sollen mein Volk sein. Und ich werde ihnen in deiner Mitte Wohnung machen. Und du wirst erkennen, dass mich der Herr, der Herrscher, zu dir gesandt hat. Und der Herr wird Juda als ein Erbteil in Besitz nehmen, im heiligen Land. Und er wird Jerusalem wieder erwählen. Alles Fleisch sei still vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnung. Ja, wann wird sich dies erfüllen? Es geht um Jerusalem. Es geht um das Volk Israel. Es geht um eine königliche Herrschaft in Israel. Das ist ein Reden auf etwas Zukünftiges. Und interessant, da steht ja das einzige Mal im Wort Gottes ein Ausdruck. Welcher Ausdruck? Heilige Land. Ja, wir sagen ja, wir gehen zum Heilige Land. Aber was macht dieses Land heilig schlussendlich? Was macht dieses Land heilig? Momentan, ihr wart ja in Israel. Vielleicht wart ihr mal in Tel Aviv. Ihr habt wahrscheinlich schon bemerkt, so heilig ist das Land schon nicht. Ja. Da gibt es viele Probleme. Das Land lebt immer noch in dieser Rebellion gegen Jesus. Eine Rebellion. Das Land ist ein Land des Extremen. Das hat ja Aaron uns erklärt. Vom ultraorthodox bis ultraliberal. Tel Aviv und Zürich haben ja einen Konkurrenzkampf gehabt. Welcher Stadt mehr LGBTQ ist? Grausam für beide Städte, ja. Ich glaube, einmal hat Zürich gewonnen, leider. Ja gut, gut für Israel. Aber ja, wir sehen, wie traurig es ist. Also die Gottlosigkeit ist da. Die Gottesentfernung ist in gewisser Hinsicht da. Und was dieses Land schlussendlich zu heiligem Land macht, ist der Gegenwart Jeshua, Christus. Und schlussendlich darum geht es, um nichts anderes. Es geht um ein primäres Ziel. Jesus kommt wieder. Das gilt für uns als Gemeinde, aber es gilt für das Volk und Land Israel. Bevor wir zu diesem Gedanken kommen, anhand Zacharja, sehen wir eine Warnung an uns Nationen. Und ihr kennt diesen Vers, bin ich überzeugt, ich bin ja unter Israel-Freunde. Vers 12, da lesen wir, denn wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Es ist die Frage, welcher Augapfel, der Augapfel Gottes oder seine eigene? Beide passt. Probiert mal, eure Augapfel zu berühren. Komm, probiert. Nein, mach das nicht, bitte nicht, weil wir haben da keine Zeit zum Spital. Ja, wir haben ein Spital nebenan, aber ja, das geht gar nicht. Nur seinen eigenen Augapfel zu berühren, ist fast unmöglich. Aber ich glaube, da geht es um was anderes, um Gott selbst. Wenn jemand Israel antasten will, hat er es mit Gott zu tun. Und das gilt vom Anfang an, wo Gott das Volk Israel auserwählt hat. Wenn Gott sagt in 1. Mose 12, Vers 3, was sagt er da? Ihr dürft gerne öffnen. Da gibt es eine doppelte, erstmal einen Segen für uns als Nationen, aber dann wiederum eine Warnung aus den Nationen, zu den Nationen. 1. Mose 12, und dieser Gedanke wiederholt sich immer und immer wieder an Abraham, an Isaac, an Jakob und an Israel. Und da lesen wir, und das ist wichtig, das ist ein Bund, der Gott mit Abraham schließt, ein einseitiger Bund. Gott gibt Abraham Verheißungen, die für ein Volk sind, ein Land. Und dieses Volk und Land, durch ihnen wird ein Segen kommen für alle Nationen. Und dieser Bund ist ewig, ewig. Sollen wir uns einschärfen. Und da steht, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Ja, Geschwister, wollt ihr Segen erleben, dann müsst ihr in gewisser Hinsicht Israel segnen. Das macht ihr ja auch. Das macht die Lahö auch. Aber ich höre immer wieder diesen Satz, Mann, das war für Abraham. Das war nur für Abraham gemeint. Meine Antwort ist, ach ja, wenn dies nur für Abraham ist, dann ist auch der zweite Teil nur für Abraham. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Und dieses Segen, das erleben wir ja durch Jeshua, durch Jesus Christus, der Sohn Gottes, der verheißene Erlöser. Vom Anfang der Bibel bis zum Ende des Wortes Gottes geht es um Gottes Erlösungsplan. Und das Volk Israel als Körperschaft. Und was sagt Jesus, die Samaritin, das Heil kommt von denen? Und Jesus war ein Jude. Und ist als Jude gestorben. Und als Jude auferstanden. Und so leben wir unter diesem Segen. Heute. Das ist der Grund, warum wir heute gemeinsam da sind. Unter Gottes Segen. Der Gott Abraham, Isaac und Jakobs. Im Namen Jeshua HaMashiach. Jesus Christus. Also somit, wenn der zweite Teil dieser Vers uns gilt, so auch der erste Teil als Warnung. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Verfluchen, die dich verfluchen. Und das ist eine Warnung an alle Nationen der Erde. Und wir müssen uns Sorgen machen, weil unsere Länder werden immer mehr antisemitisch. Unsere Politiker habe kein Problem mehr, Israel zu verurteilen. Ich sage, man muss Israel auch manchmal kritisch betrachten, das dürfen wir auch. Aber Achtung, balanciert, mit Fakten. Aber Israel wird ständig beschuldigt, durch die Nationen, durch der UNO, als der Sündenbock fast. Der UNO-Menschenrechtsrat hat einen Punkt, wo immer besprochen wird, Israel. Immer. Aber wenn es ein Land in dieser Region gibt, welcher Menschenrechte sehr hoch setzt, ist es Israel. Die Araber in Israel, Geschwister, haben den höchsten Lebensstandard in den ganzen Nahosten. Soweit zu Menschenrechten. Geht man nach Jordanien, eine hohe Prozent von Analphabeten. Genau das gleiche in Ägypten. Syrien, was da diese Bürgerkriege alles brachten. Aber Israel wird verurteilt. Genozid in Gaza, habt ihr das schon gehört? Ja? Welcher Genozid? Wenn man unsere Medien anschaut, diese Einseitigkeit. Aber wir müssen verstehen, ein Krieg in Gaza ist ein unmögliches Ding. Aber Genozid, seit Israel in Gaza ist, und da rede ich jetzt seit der Sechstagekrieg, hat sich die Bevölkerung in Gaza vervierfacht. Von 500.000 heute 2 Millionen. Also wenn es einen Genozid gäbe, hätten es weniger als 500.000 sein müssen. Ist es aber ist nicht der Fall. Soweit zu Genozid. Und was ist mit den letzten Jahren? Israel befindet sich in einem unmöglichen Krieg. Spitäler, zivile Bevölkerung als Schutzschild und alles noch unterirdisch. In Gebetshäusern, Schulen, UNO-Gebäuden, da verstecken sich die Terroristen. Und man hat mal statistisch gesehen, wie viele Terroristen umkamen und dann prozentuell wie viel zivile Bevölkerung. Und wenn man das mal vergleicht zum Irakkrieg und andere Kriege, ist das der niedrigste Todesrate unter zivile Bevölkerung, der es je in einem Krieg gab. Das muss uns einfach vor Augen sein. In einem Krieg, der unmöglich ist. Und so weit zu Genozid. Hungersnot in Gaza. Habt ihr Bilder gesehen von Hungersnot in Gaza? Ja, man hat Kinder gesehen mit so Schüsseln, alle zusammen, sie haben Hunger. Aber man hat keine Bilder gesehen von verhungerten Menschen. Aber die finden wir sehr wohl in Jemen, in Sudan und anderen Ländern Afrikas. Da finden wir diese Bilder. Aber wir finden kein Bild von Nahrung, der von Europa mit Flugzeugen gebracht wird in Sudan, in Jemen und so weiter. Und da sieht man, die Nationen geht es nicht um die Palästinenser. Es tut mir leid. Es geht um einen Anti-Israel-Geist, der da ist. Und das ist ein teuflischer Geist. Teuflischer Geist. Ja, Geschwister, wir müssen für die Palästinenser auch beten. Sie brauchen Jesus so sehr. Diese Not und Elend, wo sie haben. Aber was sagt Gott? Wer euch antastet, tastet mein Augapfel an. Und schlussendlich müssen wir auch die in Gaza sagen. Ihr habt den Augapfel Gottes angetastet. Und Gott ist immer noch gnädig mit euch. Immer noch gnädig. Und diese Warnung gilt allen Nationen. Aber Frieden? Aaron hat uns ja gesagt, das Volk Israel ist tatsächlich ein Volk, der sehnt sich nach Frieden. In der Schule, in der Kindergarten, damals, meine Jugendzeit, Kindzeit, wir haben nie über Hass gegen Araber gehört. Nie. Wir wurden nie dazu erzogen, sondern etwas anderes. All unsere Lieder, wo wir gesungen haben, in der Kindergarten, Schule, und wir haben viel gesungen, waren alles Lieder mit einer tiefen Sehnsucht nach Frieden, nach Shalom. Shalom. Und der Jude sehnt sich nach diesem Frieden. Aber da kommt diese kleine Aber. Es ist eine Art Humanismus, der da ist. Und Frieden ist möglich. Und es gibt eine Gruppe in Israel, die zeigt, Frieden ist möglich. Das sind unsere messianischen Geschwister und unsere arabischen Geschwister. Messianische Geschwister, Juden, dazu kommen noch Heiden, dazu kommen noch arabische Christen und gemeinsam preisen sie Jesus in Hebräisch und Arabisch im gleichen Gottesdienst. Und dieser Friede ist möglich, wo Christus im Zentrum ist, im Mittelpunkt ist, in ihre Herzen. Und das sollte auch unsere Sehnsucht sein für Israel. Und Israel braucht Jeschua. Es gibt kein anderer Weg, Geschwister. Das ist, sollte unsere aller Aufgabe sein. Wir haben ein Buch, ich glaube, das hast du auch, Aaron, von Jews for Jesus. Er wurde bei uns im Verlag ja herausgegeben, dass Juden brauchen Jesus nicht und andere Vorurteile. Und tatsächlich, in unseren Kreisen war lange Zeit dieses Verständnis, wir müssen die Juden nicht missionieren. Ich glaube, Aaron hat uns klar gemacht, ja, wir müssen, jeder auf seine Art. Aber wir haben da einen Auftrag. Und so lesen wir Zacharja. Und Geschwister, die Verse sind jetzt nicht so einfach, weil da geht es ja um ein zukünftiges Ereignis. Kapitel 13, ab Vers 7 bis 9, das können wir auf Vergangenheit sehen, 70 nach Christus. Die einen würden es auf den Zukunft auslegen. Aber in Kapitel 14, wo es schlussendlich ins tausendjährige Reich hineingeht, sind Verse, die nicht so einfach sind. Weil da steht, siehe, es kommt ein Tag für den Herrn, da wird man deine Beute verteilen in deiner Mitte. Da werde ich alle Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg versammeln. Alle Heidenvölker. Wie ist dies möglich? Geschwister, das passiert so schnell. Israel ist heute schon der Sündenbock und sie wird es auch in der Endzeit sein. Und es steht, Gott wird sie sammeln. Das wird eine Rede an Israel sein und Gericht über die Nationen. Diese Verse, die müssen wir einfach so nehmen, wie es da steht. Da werde ich alle Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg versammeln. Die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt muss in die Gefangenschaft ziehen. Der Überrest des Volkes aber soll nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Kein einfacher Vers. Ich glaube, es liegt an ein zukünftiges Ereignis, der noch kommen muss. Weil es geht schlussendlich, Geschwister, um den Kampf um Jerusalem. In Kapitel 12, Vers 2 lesen wir, siehe, ich mache Jerusalem zum Taumelkelch für alle Völker ringsum. Auf jedem islamischen Plakat seht ihr ein Gebäude. Welcher? Der gegen Israel ist. Der Felsendom. Diese goldene Kuppel da. Ich reg mich immer auf, dass Christen, wenn sie Jerusalem, das Bild Jerusalem nehmen, ist immer auch dieses Gebäude im Mittelpunkt. Ja. Und wir müssen verstehen, Geschwister, dieses Gebäude ist der antichristlichste Gebäude auf Erde. Dieses Gebäude steht da, wo das Allerheiligste stand. Das Allerheiligste symbolisiert Gottes Heilsplan für Israel und für die Nationen. Durch Jesus Christus. Und da mittendrin steht jetzt seit dem 7. Jahrhundert diese eine Gebäude, der voll mit Koran- und Hadith-Verse ist. Koran- und Hadith-Verse mit einem Ziel. Ein Vers, wo da steht, Gott hat kein Sohn. Das ist das Ziel, diese eine Gebäude. Ein antichristliches Gebäude. Aber was haben wir gelesen? In Kapitel 12, siehe, ich mache Jerusalem zum Taumelkelch für alle Völker ringsum und auch über Juda und so weiter. Also wenn es um Jerusalem geht, sind die Nationen ringsum, das sind muslimische, islamische Nationen, wie besoffen. Sie sind unnüchtern. Und schlussendlich geht es darum, der Kampf um Jerusalem. Dass Jerusalem nicht einmal im Koran vorkommt, wissen die meisten Moslems gar nicht. Das wissen die gar nicht. Aber es kommt nicht einmal vor. Diese Tradition, dass Jerusalem für die Moslems als drittheiligste Stätte wurde, kam später, nach der Zeit der Mohammeds. Aus reinen politischen Gründen. Politisch-strategische Gründe. Aber so wirkt auch der Teufel. Der Kampf gegen Israel ist schlussendlich auch der Kampf vom Teufel gegen Gott. Gehen wir zurück zu unserem Kapitel 14. Da werde ich alle heidenen Völker bei Jerusalem zum Krieg versammeln. Wir haben ja gelesen, was dann kommen wird. Die Stadt wird geteilt, die Hälfte wird weggeführt. Das passt natürlich Ost, West und so weiter. Aber dann geschieht etwas. Aber der Herr wird ausziehen und gegen jene Heidenvölker kämpfen, wie damals am Tag seines Kampfes, am Tag der Schlacht. Wenn dieser Tag kommt, und die wird kommen, dann haben die Nationen ein Problem mit Gott. Deshalb haben wir eine Aufgabe auch in unserer Nation, eine Gegenwind zu sein zu diesem ganzen Antisemitismus und dieser nicht einzuordnete Israel-Hass. Nicht einzuordnete. Viele Politiker, wir haben eine bekannte Politikerin in der Schweiz, die ist mittlerweile schon lang pensioniert, Ruth Dreyfus, jüdischer Ursprung. Sie verurteilt Israel ständig, aber hat noch nie die Hamas verurteilt. Das ist ganz komisch, was da geht. Man kann es gar nicht einordnen oft. Vers 13, aber der Herr wird ausziehen. Was wird dann geschehen, wenn der Herr, und wenn es da um den Herr geht, ist es Christus selbst. Es ist der, der immer wieder sich offenbart im Buch Sacharja. Dann wird dies geschehen, was auch Aaron schon erwähnt hat, Sacharja 12, Vers 10. Sacharja 12, Vers 10, und das ist ein faszinierender Vers. Weil in Sacharja 12, Vers 10 offenbart sich Gott als eine dreieinige Gott. Der dreieinige Gott ist keine christliche Erfindung. Es ist sogar tief jüdisch, wenn man die Schrift erkennt aus dem Zeiten vom Zweiten Tempel. Wenn man die Übersetzung anschaut ins Aramäische, wie damals in der Übersetzung schon ein klares Verständnis war von einem dreieinigen Gott damals im Judentum. Aber dieses Verständnis ist verloren gegangen, weil er sie auch christlich wurde. Aber da in Vers 10 offenbart sich Gott genauso. Dreieinige Gott, ich lese es vor. Sacharja 12, Vers 10. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Also wir sehen, der Geist Gottes da am Wirken ist, aber was will ich? Es ist Gott Vater, der spricht. Und sie werden auf mich sehen, denn sie durchstochen haben, ja, sie werden um ihn klagen. Merken wir es? Sie werden auf mich sehen, denn sie durchstochen haben, und sie werden über ihn klagen. Also, über der sie klagen wird, ist Gott der Sohn. Und Gott der Vater sagt schon voraus, so wird es geschehen. Und dieser Vers zeigt uns in aller Klarheit, wann diese nationale Bekehrung des Volkes Israel stattfinden wird. In der Zwischenzeit aber, dürfen wir nicht vergessen, vom Anfang an der Gemeindezeitalter bis heute, brauchte es eine jüdische gläubige Überrest in der Gemeinde. Es sind aber die Christen, die Heiden, die oft versagt haben. Da lohnt sich mal, den Römerbrief zu studieren, weil wo Paulus der Römer schreibt, die Römer erlebte auch eine Zeit ohne Juden. Eine Zeit ohne Juden, weil der Kaiser Priscilla und Aquila musste ja die Stadt verlassen. Und so entstand eine Gemeinde ohne Juden. Und eine Gemeinde ohne Juden war in Gefahr, überheblich zu werden. Meinen, wir sind es. Die Juden sind gar nichts mehr. Und Paulus warnt sie. Siehe Römer 9, 10 und 11, so in aller Klarheit. Achtung, Achtung. Aber das Christentum hat oft versagt. Ein Höhepunkt war in Deutschland tatsächlich das Nationalsozialismus, wo durch diese Gesetze, die kamen, man die gläubigen Juden aus der Gemeinde ausgestoßen hat. Geschwister haben Geschwister im Glaube ausgestoßen. Da war der Staat wichtiger. Es war natürlich auch Angst. Aber auf einmal war es nicht mehr Gott im Zentrum, nicht mehr Christus im Zentrum. Das ist einfach eine Warnung an uns. Aber die Gemeinde hat eine Verantwortung. Israel braucht Christus. Und da lesen wir nochmal Vers 10. Sie werden weinen. Sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Sie werden weinen. Weinen als Nation. Das ist der Überrest im Land und wir müssen verstehen, es braucht eine säkuläre Überrest. Ich höre immer wieder unterwegs, dass Geschwister im Glauben mir sagen, ja, das heutige Israel, das ist nur eine politische Israel, das ist nicht wichtig. Wie bitte? Die ganze Entstehung des Staates Israel ist ein Wunder. Sehen wir uns da eins? Offen, das ist uns klar, dass die hebräische Sprache wieder lebendig wurde. Ein einmaliges Sache gibt es in der ganzen Weltgeschichte nicht nochmal. Eine tote Sprache wird lebendig. Das können wir nur auf eine Art und Weise erklären. Gott, der Allmächtige, handelt. Gott, der Allmächtige. Ich habe das schon in der ersten Lektion gesagt. Wenn es um Israel geht, es sind zu viele Zufälle, dass es Zufall ist. Ja, es ist kein Zufall. Es ist ein souveräner Gott. Der Gott Abraham, Isaac und Jakob. Und sie werden, das Volk Israel, dann als Nation, die wo Jesus noch nicht kannten, sie werden dann erkennen, und sie werden erkennen, was? 2000 Jahre Nein zu Jesus. 2000 Jahre in einem Widerstand gegen Jesus. 2000 Jahre haben wir Maschiach ben David. Es gibt kein Ben Josef, ja? Soll uns klar sein. Maschiach ben David, Sohn Davids, 2. Samuel Kapitel 7. Maschiach ben David, er ist damals gekommen. Und wisst ihr, was das Volk Israel dann beten wird, als Nation? Es gibt ein faszinierendes Kapitel im Alten Testament. Und ich weiß, ihr kennt alle diese Kapitel. Jesaja 53. Weil Jesaja 53, da lohnt sich mal zu sehen, steht in Vergangenheitsform. Also der Prophet Jesaja, 700 Jahre vor Christus, prophezeit über irgendeine Körperschaft in der Zukunft, der erkennt, dass ein anderer gestorben ist für meine Sünde. Er schreibt nicht, in der Zukunft wird es geschehen, in Vergangenheitsform. Das ist faszinierend. Und da kommt es, dass das Volk Israel ihm erkennen wird. Lass uns öffnen, Jesaja 53. Und mir ist klar, dass dieses Kapitel auch genauso uns gilt. Jeder Kind Gottes hat genau dies erkannt, was Jesus für uns vollbracht hat. Aber ich lese Jesaja 53, dürft das gerne öffnen. Und vielleicht nebenbei, es wird oft gesagt, dass dieses Kapitel ja in Israel verboten ist. Also in der Schule damals, in der Bibelkunde, haben wir diese Kapitel durchgenommen. Und diese Kapitel wurde dann ganz ausgelegt, dass Israel der leidende Knecht ist. Und die Lehrerin hat natürlich erwartet, dass ich dagegen rede. Weil sie kannte ja, dass ich Christ bin. Aber da kam eine andere, das war sozusagen Kibbutznik. Und da hat die Lehrerin gesagt, hat viel Kontakt mit Volontären gehabt und gesagt, weißt du, deine Auslegung ist komisch. Die passt nicht. Es gibt nur eine Person, zu der diese Auslegung passt. Jeschua. Und das sagt einer, der nicht gläubig war eigentlich. Aber er hat gesagt, nur zu dieser Person passt er. Und da konnte ich natürlich es bestätigen. Ja? Sie hat es nie von ihm erwartet. Ich weiß nicht, wo er heute steht. Ich habe keinen Kontakt mehr. Aber wer weiß, wenn er schon damals in so jungem Alter diese Erkenntnis hatte. Was steht da? Eigentlich beginnt der Kapitel in Jesaja 52 ab Vers 13. Ich lese aber ab Vers 1, Kapitel 53. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinem Weg, aber der Herr warf unsere alle Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod. Weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber der Herr gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Habt ihr mal diese Vers nachgedacht? Es gibt ein Parallel im Neuen Testament. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er sein eingeborener Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. So sehr wollte Gott mit uns Gemeinschaft haben. Mit uns verlorenen Menschen. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und siehe Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seine Hand gelingen. Nochmal Vers 5. Das ist genau dies, was Israel erkennen wird. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt. Wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Ja, wir als Heiden auch. Aber Israel wird erkennen, Jesus kam für wem zuallererst? Für das Volk Israel. Und diese Botschaft galt damals und gilt auch heute. Und Israel wird es erkennen. Und unsere Aufgabe, Geschwister, ist, Israel zur Eifersucht zu reizen. So sagt Paulus im Römerbrief. Zur Eifersucht. Wisst ihr, genau was heute geschieht, das bringt viele Juden und Israelis zur Eifersucht. Was da heute geschieht. Hä? Ich studiere das Wort Gottes. Ich studiere Zacharia. Ich studiere Jesaja. Ich bete den Gott Abraham, Isaac und Jakob an. Ihr liebt Gott, ihr liebt das Wort Gottes, ihr redet über Israel. Und die verstehen es nicht. Ihr singt Halleluja Adonai Kol Goim. Das ist unser Psalm, sagen die. Ja, wir singen es. Und wir sind so dankbar für dieses Heil, welches kam. Das Heil durch das Volk Israel, die Juden. Und darum geht nach Israel. Auch in diese schweren Zeiten. Betet für Israel. Unterstützt die Werke, die mit Israel zu tun haben. Und bringt dieses Volk zu einer positiven Eifersucht. Sie merken, unsere Liebe ist nicht abhängig, ob sie gut oder schlecht sind. Ob sie für uns sind oder gegen uns sind. Unsere Liebe ist eine göttliche Liebe. Und die ist so anders. Und Gott hat sie zurückgebracht. Und Gott hat noch einen Plan. Aber Geschwister, es wird kein einfacher Weg sein. Ich möchte immer warnen, ja, Gott wirkt mächtig heute in Israel. Aber schlussendlich muss auch Israel erniedrigt werden, damit sie schlussendlich, ich sage mal, der Stolz gebrochen wird. Und dass sie Jesus erkennen. Und das gilt auch uns. Ich weiß nicht, wie sie zu Gott stehen. Aber wenn sie Jesus noch nicht kennen, da muss auch ihre Stolz gebrochen sein. Weil sie werden nie vor Gott, dem Vater, bestehen können, als nur durch Jesus Christus, was er vollbracht hat am Kreuz von Golgatha. Das gilt uns und das gilt auch das geliebte verheißene Volk Israel. Amen. Amen. Ich möchte noch beten. Aber Vater, wir danken für dein Wort. Danke, dass wir dein Wort haben, die Verheißungen sehen, es studieren und sehen. Es erfüllt sich alles, wie du damals die Propheten vorausgesagt hast. Und Herr, das tröstet uns. Das tröstet uns, weil wir sehen, wie sich die Verheißungen an Israel erfüllen. Wie du sie am Ende der Tage zurückbringst in dem Land, welches du Gott Abraham, Isaak und Jakob verheißen hast. Zu ewigem Besitz. Sie sind zurück, um zu bleiben. Und Herr, es tröstet uns, dass du dein Wort hältst. Und genauso wie die Verheißungen für Israel gelten, hast du auch uns als Gemeinde Verheißungen gegeben. Diese Sicherheit, einmal ewig bei dir zu sein. Du hältst dein Wort, Herr. Und dafür sagen wir Danke. Aber wir blicken zurück und wir sehen, du bist damals gekommen, Herr Jesus, um die Menschheit zu erlösen. Die Juden zuerst und dann die Nationen. Und wir sehen, ein Kreis schließt dich, Herr. Von den Nationen kehrt es wieder zurück zu den Juden. Sie sind zurück im Land. Die Gemeinde, die an Jeschua glaubt, ist am Wachsen. Und uns hast du diesen Auftrag mitgegeben, sie in deiner Liebe zu begegnen und sie zur Eifersucht zu reizen. Weil es kommt der Tag, wo sie dich erkennen werden. Aber so beten wir ganz besonders für die Geschwister im Land Israel, seien es Juden, seien es Araben, seien es die aus den Nationen, die so ein wunderbares Zeugnis sind. Friede ist möglich, wo Jesus, du im Zentrum bist. Lass Israel schlussendlich diese Friede erfahren. Und so beten wir, komme bald. Amen.